Ich habe jetzt für 7 Jahre immer in Englisch gepredigt und da war das mit der Anrede ganz einfach. Wenn ich sage, liebe Gemeinde, fühlt sich irgendwie niemand richtig angesprochen, verwende ich das Sie, ist mir das zu distanziert. Ich wähle heute einfach mal das Du in der Predigt. Im besten Falle ist es dann nicht meine Stimme, sondern Gottes Stimme, die zu dir redet. Und wenn jemand lieber auf dem Sie bleiben möchte bei der Begegnung nach dem Gottesdienst, ist das dann gerne wieder möglich. Mein Name ist Olaf Schmidt, Pastor Olaf Schmidt, das erkläre ich gleich, warum das wichtig ist, Missionssekretär der Zentralkonferenz. Das muss nicht immer ein Pastor sein. Thomas Kemper, mein Vorvorgänger, war kein Pastor, aber Leiter der EMK-Weltmission. Und im Englischen ist das natürlich noch einmal ganz besonders wichtig. Da klingt das dann auch ein bisschen gigantischer. Das ist der General Secretary. Aber wenn ich mich dann als Generalsekretär der Zentralkonferenz vorstelle, dann klingt das so nach Erich Honecker. Also das lassen wir mal lieber bleiben. Und im Englischen ist dann ganz wichtig, der ordinierte Pastor ist der Referent, das heißt so viel wie der Würdige. Und jetzt war ich gerade im Gottesdienst in Hamburg, wo die ghanaische Bischofsdelegation angereist war aus Ghana. Ja, da heißt dann der Superintendent schon Very Referent, also der besonders Würdige. Der Leiter der Kirchenkanzlei ist dann der Most Referent, der Höchstwürdige. Und der Vorsitzende Bischof ist dann der Right Referent, also der so richtig Würdige. Es macht schon irgendwas mit einem und wenn man so angesprochen wird auf Dauer. Aber warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil ich an einen Gott glaube, der sehr wohl empfindet, wenn man ihn lobt und erhebt. Im Psalm 22,4 heißt es, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Er ist derjenige, der würdig ist. Referent, very, most, right, whatever. Er alleine ist würdig, denn er wurde Mensch, er lebte, litt und starb und wurde auferweckt. Er ist derjenige, der wirklich würdig ist. Und er sitzt auf dem Thron, von dem wir ja auch schon in der neutestamentlichen Lesung gehört haben. Und da sind nicht nur 24 Älteste, und jetzt baue ich mal. Okay, liebe Technik. Danke. Ha, so Delay, jetzt aber. Prima, genau. Offenbarung 4, Vers 6. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen 4 lebendige Wesen. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, er der war, der ist und der da kommt. Und wer hingehört hat, der weiß, das ist genau das, was wir in der alttestamentlichen Lesung gehört haben, das, was Jesaja schon als eine Vision gesehen hat. Und dieses Lied, heilig, 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 wird im Himmel schon seit 2000 Jahren gesungen. Wir überlegen ja manchmal heute im Gottesdienst, ob es nicht auch 2 statt 4 Strophen sein darf. Und ich freue mich sehr, dass wir am Ende vom Gottesdienst wirklich alle 7 Strophen aus Lied Nummer 1 miteinander singen werden. Ich meine, das sind sehr kurz, genau. Also das längste Lied von Charles Wesley hat 21 Strophen. Und wenn man mal so bei YouTube auf Lobpreis guckt, da kann das schon mal sein, dass so ein Lied auch 30 oder 40 Minuten dauert. Und es ist manchmal ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir nicht immer von A nach B hetzen, sondern dass wir in aller Seelenruhe Teil dieser Anbetung werden, uns freuen auf diese Zeit, in der nichts mehr unseren Blick auf Jesus verstellt. Und dann wächst so auch eine Sehnsucht, nicht nur in mir hoffe ich, sondern auch in euch, in dir, dass da alle Menschen dabei sind, dass der Himmel voll ist. Und damit sind wir natürlich beim Kernpunkt Mission angekommen. Alle sollen hören und dafür hat Gott alles getan. Wir lesen in Apostelgeschichte 19 in den Versen 1 bis 7. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Und dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid?« fragte er sie. Und sie sagten, »Den Heiligen Geist empfangen? Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist.« »Okay«, sagt Paulus, »was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden?« Und sie sagen, »die Taufe des Johannes.« Und Paulus sagt, »Johannes rief das israelische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen.« Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Und es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Und 3 Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Und das tat er 2 volle Jahre lang, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asia, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Ein Text, den wir oft nur selten lesen, aber ihr Lieben, ich meine, dieser Text ist die Erfüllung der Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Jesus Christus sagt ja am Anfang der Apostelgeschichte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Von Jerusalem in ganz Judäa, in Samarien bis an die Enden der Erde. Und dann kommt dieses Pfingstereignis und da wird das Wirklichkeit. Aber wenn man da ganz genau hinschaut, und ich habe auch etliche Jahre gebraucht, um das zu entdecken, an Pfingsten sind es nur die Juden, die hören und die in Sprachen reden, die andere Menschen verstehen. Dort ist immer die Rede von Menschen von dem gesamten Erdkreis, die da sind, aber es sind nur Juden aus den Ländern der Welt. Pfingsten ist begrenzt auf die jüdische Gemeinde. Die Menschen aus den Nationen, die sind noch längst außen vor. Aber dann gibt es die nächsten Schritte. Und das ist in der Apostelgeschichte so kurz und geballt, dass man sich gar nicht bewusst ist, wie lang das brauchte. In Jerusalem hören die Juden an Pfingsten, die Gemeinde wächst, wir kennen diese Erzählungen. Aber den Schritt nach Samarien und nach Judäa, den gehen sie erst, als Stephanus gesteinigt wird. Und das ist 3 Jahre danach. 3 Jahre, ich sage das jetzt ein bisschen mit Schmunzeln, haben sie im eigenen Saft geschmort. Und erst dann, durch die Verfolgung, sind sie den nächsten Schritt, die nächsten Kreise gegangen. Dann kommt die Taufe des Äthiopiers durch Philippus. Aber der geht auch wieder zurück nach Äthiopien und gründet übrigens die älteste organisierte Kirche der Welt, Äthiopien, Afrika, bis heute. Haben auch eine gute Fluglinie. Und dann die Begegnung von Petrus mit Cornelius. So einem, wie wir sagen würden, Expat, einem Migranten, der in Judäa lebt und der das Evangelium hört. Aber es ist erst hier in Ephesus, wo 12 Männer aus den Nationen die gleichen Gaben empfangen, gleich bevollmächtigt werden wie die Juden in Jerusalem. Jetzt gibt es für die Kirche wirklich keine Grenze mehr. Jetzt ist jede Sprache gesprochen und es wird in jeder Sprache verkündigt und verstanden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Beim Turmbau zu Babel, da war es ja so, dass Gott gesagt hat, siehe, sie sind alle ein Volk und haben eine Sprache und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Und dann hat Gott die Sprachen erfunden. Und jetzt hier in Jerusalem, in Pfingsten und dann übrigens mehr als 10 Jahre später in Ephesus, verstehen sich die Menschen wieder. Diese Sprachhürde wird aufgebrochen. Alle hören und alle gehen. Und Gott sagt ja schon zu Babel, ihnen wird nichts mehr unmöglich sein. Und das waren Menschen, die hatten noch nicht die Offenbarung Jesu Christi, die hatten noch nicht den Heiligen Geist. Und Gott sagt schon damals, nichts wird ihnen unmöglich sein. Ihr Lieben, was kann die Kirche eigentlich noch aufhalten? Warum hat noch nicht alle Welt gehört? Warum gibt es nach wie vor noch unerreichte Menschen? Ich durfte 7 Jahre in Malawi in der theologischen Ausbildung tätig sein und Malawi ist ein sehr, sehr christlich geprägtes Land. Der Präsident war früher der Präses des Bundes der Pfingstgemeinden in diesem Land und das Land ist durchdrungen auch in seiner Nationalhymne von christlichem Gedankengut. Und doch gibt es keine 2 Kilometer von einer großen Teerstraße entfernt Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, die Volksgruppe der Yao, muslimisch. Als unsere Pastoren dort unterwegs waren und ein Kreuz getragen haben, sind Kinder auf sie zugekommen, haben gefragt, was trägst du da? Und sagt, was siehst du denn? Naja, einen Stock und noch einen Stock. Kinder im Grundschulalter, die in ihrem Leben noch kein Kreuz gesehen haben und das in Malawi. Es gibt immer noch Menschen, die nicht gehört haben. Warum ist das so? Wir haben doch eigentlich alles Potenzial. Wir haben diesen Geist, wir haben Pfingsten, wir haben Ephesus. Warum gibt es das? Und das Gleichnis vom Hochzeitsfest macht das deutlich, gibt uns Hinweise. Da heißt es ja zuerst, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seinen Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Wir haben es gehört in der Ephesus-Geschichte, 2 Jahre lang, nur 2 Jahre lang predigt Paulus. Und alle hören es in der Provinz Asia. Das ist ein Gebiet, das ist mindestens so groß wie Württemberg. Und alle hören. Wäre doch super, oder? 2 Jahre in Ulm predigen und alle haben es gehört. Das steht so in der Bibel. Aber nicht alle kommen, nicht alle lassen sich einladen. Da gibt es Grenzen, natürlich. Und dann geht die Geschichte weiter. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Und der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Dabei sein, ja, aber die Grundbedingungen nicht erfüllen. Profitieren, ja, aber nichts wirklich beisteuern, sich nicht wirklich hingeben. Das erleben wir auch in unseren Projekten immer wieder. Menschen kommen und wollen von diesen Projekten profitieren, aber wenn es darum geht, sich selber einzubringen, dann hat ihnen jahrhundertelange alte Kolonialgeschichte und Entwicklungshilfe immer wieder eingetrichtert, dass sie nichts können, dass sie nicht beitragen müssen, dürfen, sollen. Und ich denke, das ist auch eine Mahnung für uns. Vielleicht ist es heute Morgen bei dir so, dass du denkst, ja, ich bin dabei, aber so richtig dabei bin ich noch nicht, so hingegeben, so geantwortet habe ich noch nicht. Und dann ist dieses Bild vom weißen Kleid, das eine große Ermutigung ist. Denn wir lesen in der Offenbarung in Kapitel 7, in Versen 9 bis 14, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, und es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Und einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, weißt du, wer diese Männer in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Und dann ist die Antwort, ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Das ist nun ein sehr drastisches Bild, im Blut des Lammes gewaschen. Einer der Gründe, warum ich gerne Kollarhemden trage, ist, dass ich dann beim Frühstück keine Angst haben muss, meine Krawatte voll zu kleckern. Ich habe so eine tolle Krawatte daheim, die hat so einen ganz blöden Fleck, den habe ich mal versucht, selber wegzukriegen. Da habe ich die ganze Krawatte, auf Schwäbisch gesagt, versaut. Und ich bin vom Erstberuf Chemieingenieur. Ich könnte nun in langen Grafiken und Tabellen erklären, wie das funktioniert, wenn man so eine Krawatte in die chemische Reinigung trägt. Da gibt es so Lösungsenthalpien und alles Mögliche. Ich könnte die Sicherheitsvorschriften erklären, müsste ich mich ein bisschen einlesen. Und als Pastor und als Theologe könnte ich jetzt sehr lang erklären, was das bedeutet, mit dem Blut des Lammes gewaschen und so weiter. Ihr Lieben, wer denkt, wenn er seine Krawatte in die Reinigung trägt, eigentlich drüber nach, wie das funktioniert? Wir geben das Ding ab, dreckig, und kriegen es sauber wieder. Und so einfach ist das auch mit dem weißen Kleid, mit Jesus. Einfach zu ihm gehen, sagen, ja, ich möchte ganz dabei sein, ich möchte dieses weiße Kleid haben, und dann bekommst du es. So einfach ist Evangelium. Es ist nicht so, dass dieser Mensch jetzt hier nicht das Geld gehabt hätte, sich dieses Festgewand zu kaufen. Der hat das einfach nicht in Anspruch genommen, was Jesus ihm anbietet. Der wollte dabei sein, aber nicht wirklich die Konsequenzen tragen. Und das fordert mich an dieser Geschichte immer wieder heraus, und das ist ein weiterer Grund, warum Mission manchmal sehr langsam läuft. Ist euch eigentlich bewusst, dass es 700 Jahre gedauert hat, 700 Jahre nach Christus, bevor das Evangelium nach Deutschland kam, damals Germanien? Und dass es dann noch einmal 1000 Jahre gebraucht hat, bis es die moderne Missionsbewegung gab? Manchmal dauert das, weil eben nicht alle hören und sich nicht alle voll und ganz einbringen. Und dann möchte ich noch ein bisschen darüber hinausschauen und über das Gleichnis hinaus in Bilder wechseln. Das hier ist die Hagia Sophia. Ein herrliches Gotteshaus in der Türkei, gar nicht weit weg von dieser Provinz Asia, auf der anderen Seite des Bosporus. Die Zentralkirche der orthodoxen Kirche über Jahrhunderte. Ein herrliches Gotteshaus. Dann eine Moschee und jetzt ein Museum. Und Erdogan denkt gerade darüber nach, es wieder in eine Moschee zu verwandeln. Und Gott sagt doch selber, wir sind der Tempel, das Haus Gottes. Wisst ihr nicht, 1. Korinther 3, 16, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und ich frage mich dann, wenn ich auf diese Hagia Sophia schaue, wie ist das mit dem Tempel meines Lebens? Ist das noch ein lebendiges Gotteshaus? Ist da vielleicht schon was ganz anderes eingezogen, was noch viel wichtiger sein könnte? Ist es vielleicht nur noch Erinnerung an Vergangenes? Manchmal brauchen wir Erneuerung und Ermutigung. Und das sind eben die drei Herausforderungen der Mission. Nicht alle kommen, nicht alle geben sich Jesus ganz hin. Und manchmal rutscht uns Jesus aus dem Mittelpunkt des Lebens. In aller Demut und Bescheidenheit und meiner eigenen Sündhaftigkeit gesagt. Und manchmal schaue ich auf die Kirche in Europa, in den USA, als Keimzelle der Weltmissionsbewegung. Aber zumindest in der äußeren Wahrnehmung sind wir doch für viele Menschen nur noch ein Museum, oder? Aber wir sind doch das Haus des lebendigen Gottes. In uns lebt doch etwas, nämlich Christus selbst, und der Heilige Geist erfüllt uns. Wir bewahren doch nicht etwas Vergangenes. Wir tragen keine Asche mit uns herum, sondern ein lebendiges Feuer. Nun ist die Frage, wie kann sich das ändern? Eine allerletzte Bibelstelle, Offenbarung 4, die Verse 9 bis 11. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Und das haben wir auch miteinander gesungen. Unter Kollegen müssten wir uns beim Kaffee darüber austauschen, welche Versionen es eigentlich gibt, wer diese 24 Ältesten sind. Ich habe da meine ganz persönliche Antwort. Ich war noch nie sonderlich gut in Mathe, auch wenn ich Chemieingenieur bin. Aber da waren doch 12 Apostel in Jerusalem. Und da waren 12 Apostel oder Männer in Ephesus. Aus den Juden und aus den Heiden. 12 plus 12 ist 24, oder? Für mich sind diese 24 die 12 Apostel in Jerusalem und die 12 in Ephesus. Die Nationen und die Juden zusammen. Niemand ist wirklich mehr außen vor. Und das ist die Vision für Mission. Wir hören immer wieder, alle Völker, alle Menschen sollen hören. Und damit gebe ich mich nicht zufrieden. Alle Völker, alle Menschen sollen nicht nur Empfänger des Evangeliums sein, sondern auch Träger. Jeder ist berufen, das Evangelium weiterzugeben. Ganz persönlich, jedes Volk, jede Kirche, jeder ist eben nicht nur Empfänger, sondern auch Träger des Evangeliums. Die afrikanischen Kirchen bereiten sich darauf vor. Es gibt jetzt gerade wieder so eine Bewegung, in der man versucht, alle Menschen innerhalb von 10 Jahren zu erreichen. So wie es AD 2000 gab, gibt es jetzt zum Geburtstag der Kirche 2033, sollen alle Völker gehört haben. Irgendwie hat Gott meinen Outlook-Kalender nicht in seinem System. Das funktioniert irgendwie nicht. Aber das Spannende ist, in Malawi, da haben sie das umgedreht. Da haben sie gesagt, innerhalb der nächsten 10 Jahre soll Malawi zu einer Nation werden, die Missionare in die Welt entsendet. Das ist ihr 10-Jahres-Ziel. Und gerade kürzlich habe ich gehört von Christen aus Indien, die an dem staatlichen Ausbildungsinstitut für Krankenschwestern schon jetzt 200 Krankenschwestern zusammen haben, christliche Krankenschwestern in einem hinduistischen Land, die sie darauf vorbereiten, missionarisch zu arbeiten, als Zeltmacher auch Gemeinden zu gründen und denen sie schon Deutsch beibringen. Und sie wollen versuchen, dass diese Menschen Arbeitserlaubnisse bekommen. Das sind schon 200 Leute. Das Ziel ist, innerhalb der nächsten 5 Jahre 1.000 solche Krankenschwestern auszubilden. Die Bundesregierung will bis zu 400.000 Menschen pro Jahr ins Land holen, um den Fachkräftemangel zu begrenzen. Wenn von denen nur 10% Christen sind, dann sind das 40.000. Und wenn von denen wieder 10% Missionare sind, dann sind das 4.000 pro Jahr. Ihr Lieben, da kommt was auf uns zu und die Frage ist, sind wir dafür bereit? Manchmal fragen wir uns, können die das wirklich? Da sitzt noch so ganz tief in uns drin, dieses Sendungsbewusstsein. Aber wir alle haben den gleichen Geist, haben die gleiche Vollmacht, eben 12 in Ephesus und 12 in Jerusalem. Und als Bild dafür verwende ich gerne das Bild von Kohlenstoff. Kohlenstoff ist überall, wir bestehen zu Mehrteilen aus Kohlenstoffverbindungen und Kohlenstoff ist natürlich auch Kohle. Die gibt es in England, gibt es auch noch in Deutschland, buddelt man jetzt nicht mehr aus. Was machen wir mit der Kohle? Wir verbrennen sie oder haben sie verbrannt. Das gibt Vortrieb, das gibt Dynamik, das gibt Wirtschaftsschwung, das gibt Power, das gibt Macht, ja, aber es produziert, wie ich dir jetzt in Nordrhein-Westfalen weiß, auch Ewigkeitskosten. So heißt das, wenn man Bergwerke bis zum Tag der Wiederkehr Christi noch leer pumpen muss, damit der Stadt darüber nicht einstürzt. Aus dem gleichen Substanz sind aber auch Diamanten. Und die gibt es in Afrika. Unter dem Druck des Lebens in Afrika entwickelt sich aus dem gleichen Stoff, den wir so gerne verbrennen und der uns voranträgt, etwas mit Ewigkeitswert. Das ist die Krone von Prinz Charles. Ich habe mal ein Bild gehabt, das ist aber leider Copyright geschützt, wie das Ding ohne Fell und ohne Diamanten aussieht. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine billige Faschingskrone. Aber erst die Diamanten und die Schmuckstücke machen es zu einer wirklichen Krone. Und der größte da unten, das ist nur ein Bruchteil eines Diamanten, der in Südafrika gefunden wurde und dem König geschenkt wurde. Und so denke ich, dass, wir haben hier im Text gehört, auch wir als Menschen des globalen Nordens unsere Kronen vor Gott niederlegen. Ich glaube, unsere Kronen werden erst durch die Edelsteine unserer Partner zur wirklichen Krone. Diamanten gibt es eben nur in Afrika und so ein bisschen in Russland. Es gab sie mal in Brasilien, alles abgebaut. Das wirklich Wertvolle, das kommt, wenn wir international unterwegs sind. Wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn alle Menschen hören und alle Menschen gehen. Und dazu wollen wir sie als EMK-Weltmission aus uns zurüsten. Und das geht natürlich nur, wenn wir uns selber wieder ganz neu zum Glauben einladen lassen, wenn wir uns mit allem, was wir sind und haben, hingeben und unser Leben ein Tempel Gottes ist. Und so möchte ich heute Morgen Mut machen, dass du diese Botschaft von Christus wieder ganz neu für dich ergreifst, dass du dich ganz neu Gott persönlich hingibst. Oft verlieren wir Jesus aus dem Blick und er rückt so ein bisschen an den Rand. Und Gott sagt dir heute Morgen: Ich will aber, dass du zu dieser riesen Menschenmenge aus allen Völkern und Stämmen gehörst. Ich will, dass du dieses Lied mitsingst. Ja, es werden Milliarden von Menschen sein, aber wenn du nicht dabei bist, du fehlst mir. Und dein Nachbar fehlt mir, dein Freund, dein Arbeitskollege. Die sollen alle dabei sein und dazu brauche ich dich. Und im Hintergrund von all dem läuft ja dieser Lobpreis gleichsam schon in Dauerschleife. Schon heute sind wir dabei. Das ist ja nicht nur etwas, auf das wir uns in der Ewigkeit freuen, sondern wo wir uns heute schon einklinken können, so wie wir es heute Morgen im Gottesdienst tun. Und nur wenn sehr viele heute schon dabei sind, werden es noch viel mehr in Ewigkeit sein, weil euer Glaube, weil dein Glaube ansteckend ist. Amen.